Es war Mitternacht und die Wolken verdeckten den Sternenhimmel. Aber Bilbo lag keuchend und mit geschlossenen Augen im Gras und schlürfte die frische Luft in sich hinein, fast ohne die Zwerge zu beachten, die ihm vor Begeisterung auf die Schultern klopften und sich mitsamt allen ihren Nachkommen auf Generationen hinaus zu seinen ergebensten Dienern erklärten. Immer noch ließen die Zwerge den Pokal von Hand zu Hand gehen und sprachen voll Entzücken von der Wiedergewinnung ihres Schatzes, als ein tiefes Grollen im Berg erwachte, wie wenn ein alter Vulkan sich entschlossen hätte, wieder einmal auszubrechen. Die Tür hinter ihnen stand dicht angelehnt, mit einem in den Spalt geklemmten Stein, der verhinderte, dass sie zufiel. Aber durch den langen Gang hallte aus den Tiefen des Berges ein Brüllen und Stampfen herauf, das den Boden unter ihren Füßen erzittern ließ. Die Freude und die zuversichtlichen Prahlereien, in denen sie eben noch geschwelgt hatten, waren vergessen. Ängstlich zogen sie die Köpfe ein. Smaug war auch noch da. Ein lebendiger Drache in der näheren Umgebung kann die schönsten geschäftlichen Kalkulationen über den Haufen werfen. Drachen wissen zwar mit all ihrem Besitz nicht viel anzufangen, aber in der Regel kennen sie ihn auf Mark und Pfennig, besonders wenn sie schon lange darauf sitzen. Und Smaug war keine Ausnahme. Er war aus einem unbehaglichen Traum, in dem ein Krieger, der Größe nach harmlos, aber sehr mutig und mit einem bissigen Schwert, eine sehr störende Rolle spielte, in den Halbschlaf übergegangen und aus dem Halbschlaf nun in einen hellwachen Zustand. Ein fremder Geruch war in seiner Höhle. Etwa ein Luftzug aus dem kleinen Loch da? So klein es auch war, er war nie ganz damit einverstanden gewesen, und nun glotzte er es argwöhnisch an und wunderte sich, dass er es nie zugeschüttet hatte. In letzter Zeit war ihm so gewesen, als hätte er ein undeutliches Echo von einem Klopfgeräusch gehört, das von irgendwo weit oben durch das Loch zu ihm herabkam. Er rührte sich und reckte den Hals, um zu schnüffeln. Dann vermisste er den Pokal. »Diebe! Mörder! Feurio!« So etwas war ihm noch nicht passiert, seit er im Berg lag. Sein Zorn war unbeschreiblich. Ein Zorn, wie man ihn nur bei reichen Leuten erleben kann, die mehr haben, als sie brauchen und plötzlich etwas verlieren, das sie schon lange besitzen, aber noch nie benutzt oder benötigt haben. Er spie Feuer, bis die Halle voll Rauch war. Er schüttelte den Berg an seinen Wurzeln. Vergebens stieß er mit dem Kopf gegen das kleine Loch in der Wand. Dann entrollte er sich zu seiner ganzen Länge und raste, brüllend wie unterirdischer Donner, fort aus seinem tiefen Nest durch die große Tür in die breiten Gänge des Bergpalastes hinaus und aufwärts zum Vordertor. Den ganzen Berg abzusuchen, bis er den Dieb erwischt, zerfetzt und in den Boden gestampft hätte, war sein einziger Gedanke. Er kam aus dem Tor, und das Wasser des Flusses stieg in einer schrill pfeifenden Dampfsäule auf. Glühend erhob er sich in die Luft und landete, grüne und scharlachrote Stichflammen werfend, auf dem Gipfel des Berges. Die Zwerge hörten das gewaltige Brausen seines Fluges und drückten sich an die Felswände um die kleine Grasterrasse, duckten sich unter Felsbrocken in der Hoffnung, den furchtbaren Augen des jagenden Drachen irgendwie zu entgehen. Dort hätte er sie alle erwischt, wenn Bilbo nicht gewesen wäre. Wieder einmal.
»Schnell, schnell«, rief er keuchend, »die Tür, in den Tunnel, hier sind wir nicht sicher.«
Diesen Worten Folge leistend, wollten sie eben hineinschlüpfen, als Bifur aufschrie,
»Meine Vettern, Bumbu und Bufu, wir haben sie vergessen, sie sind unten im Tal.«
»Sie werden getötet, und unsere Ponys auch, und alle unsere Vorräte sind wir dann los«, jammerten die anderen, »wir können nichts tun.«
»Unsinn«, sagte Thorin, sich seiner Würde erinnernd, »wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Bilbo, Beutlin und Balin, ihr geht in den Tunnel, Kili und Fili auch, der Drache soll uns nicht alle kriegen, aber ihr anderen. Wo sind die Seile? Macht schnell!«